Angelika Bachmann, Sie haben ja wirklich schon ganz unterschiedliche Ehrungen bekommen, zum Beispiel den Echo Klassik im vergangenen Jahr, das Bundesverdienstkreuz für Ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und Sie sind Ehrenalster-Schleusenwärterin hier in Hamburg. Welche Auszeichnung ist Ihnen persönlich dann am wichtigsten?
Ich freue mich, glaube ich, grundsätzlich darüber, dass die Auszeichnungen die Projekte auch immer fördern. Und die Schleusenwärterin finde ich besonders schön, weil ich das Bild so schön finde, die Tore für Hamburg zu öffnen weltweit. Das, glaube ich, gefällt mir am besten, das Bild.
Sie öffnen die Tore durch Musik. Sollte Ihrer Meinung nach jeder Mensch ein Instrument lernen?
Natürlich. Ich glaube, es ist einfach toll, wenn man als Kind die Möglichkeit bekommt, schon durch Kinderlieder, die einem die Mutter vorsingt oder wer auch immer, mit Musik in Berührung zu kommen. Es gibt ja gar kein Volk, das ohne Musik lebt. Das scheint ja was zu sein, was uns sehr bewegt und durch das ganze Leben trägt. Und natürlich, wenn man selber ein Instrument lernen darf und die Gelegenheit bekommt, regelmäßig Unterricht zu bekommen, ist das natürlich fantastisch für ein Kind. Ich finde, ich zum Beispiel kann sprachlich gar nicht das ausdrücken, was ich mit der Musik ausdrücken kann. Und bin so dankbar darüber, dass ich diese Form der Ausdrucksmöglichkeit erlernen durfte als Kind, dass ich das jedem anderen Kind auch wünsche und mir Mühe gebe, das möglichst vielen Kindern zu ermöglichen.
Bei Ihnen ging das ja ganz früh los. Sie haben mit drei, also als Sie 3 Jahre alt waren, jemanden Geige spielen hören und haben dann so lange auf Ihre Eltern eingeredet, ich möchte unbedingt eine Geige, dass Sie zum 4. Geburtstag dann diese Geige bekommen haben. Woher kam dieses tiefe Bauchgefühl bei der 3-Jährigen, das ist es für mich?
Ich fand das einfach toll, das klang toll, das sah super aus. Ich stellte mir das irgendwie schön vor, wenn man da drauf streicht und wollte das unbedingt ausprobieren. Und da wir aber keine Geige zu Hause hatten und meine Eltern gar keine Musik gemacht haben, mein Vater Steuerberater und meine Mutter Erzieherin, konnte ich das auch gar nicht ausprobieren und hatte irgendwie eine Vorstellung, wenn ich gewusst hätte, dass das dann so viele Stunden üben bedeutet und was dann alles kam, weiß ich nicht, ob ich mir das so sehr gewünscht hätte, aber das war mir mit 3 Jahren gar nicht klar. Ich fand es einfach nur toll.
Aber auch sehr hartnäckig, 1 Jahr lang sozusagen sich das zu wünschen.
Genau, für mich gab es gar nichts anderes. Ich wollte nur Geige und sonst nichts anderes.
Zieht sich ein bisschen durch Ihr Leben. Was passierte denn dann, als Sie dann die Geige bekommen haben?
Dann haben meine Eltern im Hamburger Abendblatt gesehen, dass die Jugendmusikschule Geigenunterricht gibt und dann, dass man da Lehrer finden kann. Dann habe ich da eine Geige ausprobieren dürfen und dann bin ich ziemlich schnell bei einem russischen Professor, Michael Goldstein, gelandet, weil ich wohl ziemlich geschickt mich angestellt habe am Anfang, wahrscheinlich weil der Wunsch auch so groß war bei mir. Das hängt ja immer miteinander zusammen, glaube ich. Und dann hat er ziemlich schnell zu meiner Mutter gesagt, dieses Kind sehr begabt, muss den ganzen Tag üben. Und dann habe ich halt sehr viel geübt und ab dann mein Leben vergeigt.
Ja, Sie haben tatsächlich auch den ganzen Tag geübt, weil Sie wurden dann von der Schule befreit.
Genau, ich habe mit 5 Jahren Jugendmusiziert gewonnen und da hat mein Lehrer gesagt, ich kann jetzt nicht eingeschult werden mit 6 Jahren und ich muss vor allen Dingen vormittags üben, weil das die Zeit ist, in der man sich am besten konzentrieren kann. Und dann habe ich Hausunterricht gehabt, 2-mal die Woche, 2 Stunden, um auch ein bisschen Rechnen und Schreiben zu lernen. Und, den Rest der Zeit habe ich tatsächlich Geige geübt.
Ich wusste gar nicht, dass das geht.
Ich glaube, ich bin die Erste, die jemals in Hamburg von der Schule befreit wurde. Und ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt.
Keine Schule klingt ja für viele Schüler erstmal schön. War es für Sie denn auch schön?
Ich habe 3 ältere Geschwister, die sind zur Schule gegangen und hatten einen Schulranzen und Pausenbrot und alles Dinge, die ich nicht hatte. Und ich fand das nicht schön, zu Hause alleine zu sein, den ganzen Tag alleine zu üben. Ich wollte gerne Klassenkameraden haben, ich wollte auch so Freunde haben. Und es ist natürlich viel langweiliger, als mit einer Gruppe von Kindern zusammen zu lernen. Und dann habe ich so lange gebettelt, dass ich dann in der 5. Klasse zur Schule gehen durfte, unter der Bedingung, da habe ich einen Deal geschlossen mit meinem russischen Professor, dass ich vor der Schule 3 Stunden übe und den Rest nach der Schule und garantiert keine Hausaufgaben zu Hause mache, damit ich meine Zeit dann nicht verschwende, sondern übe. Und wenn ich das hinkriege, dass ich dann zur Schule gehen darf, und dann habe ich von morgens von 4:30 bis 7:30 geübt und bin dann zur Schule gegangen. Total glücklich. Ich glaube, ich war die glücklichste Schülerin der Welt. Und habe nachmittags so weiter geübt und war froh, dass ich eben in einer Gruppe lernen durfte.
Und wann sind Sie dann schlafen gegangen, also wenn man 4:30 anfängt zu üben?
Das erinnere ich nicht mehr, aber Wahrscheinlich, ich bin streng katholisch erzogen worden, früh, schätze ich. So lange Partys durfte ich bestimmt nicht feiern.
War Ihnen damals sehr bewusst, dass Sie anders waren als die anderen Kinder?
Naja, es war schon so, dass ich die Einzige war, die dann noch mit so Affenschaukeln und in Blümchenkleid. Und die anderen hatten alle Turnschuhe an und Jeans. Und ich glaube, ich sah schon optisch ein bisschen skurril aus. Und ich bin dann immer zum Lehrerzimmer gegangen und habe dann gefragt, ob ich dem Lehrer die Tasche tragen darf. Und dann habe ich das ins Klassenzimmer getragen, die Tasche. Und dann habe ich danach immer gefragt, ob ich das wieder alles zurückbringen darf. Und dann haben die Schüler schon gedacht, ich bin nicht ganz bei Trost. Und für mich war es aber völlig normal, weil ich hatte bis dahin ja nur Einzelunterricht. Und so ist man umgegangen in der russischen Schule mit seinem Lehrer. Und das war einfach sehr skurril für die. Sie haben schon jede Pause Geli-Jagen dann gespielt, also statt Mädchen oder Jungs jagen. War mir aber egal, weil ich fand es ja so toll in der Schule. Ich war nicht davon abzubringen, dass ich das toll fand.
Haben Sie denn Freunde gefunden?
Ach, ich glaube, die ersten 2 Jahre, man würde das, was ja heutzutage nicht mehr machen. Heutzutage wird man ja ein Kind irgendwie integrieren und sagen, das ist jetzt Gruppenunterricht und da musst du dich ein bisschen anders verhalten, ne? Sonst, die anderen wollen auch was lernen und irgendwie, das war mir, das hat mir keiner erklärt und ich habe dann immer mich gemeldet, weil ich das so beigebracht bekommen habe, gesagt, ich habe es jetzt verstanden, wir können weitermachen, das kam auch nicht so gut an und dann habe ich meine Klassenkameraden gefragt, was, du gehst nur zur Schule und hast eine 2 in Mathe geschrieben und also das war schon auch strebermäßig ziemlich unmöglich, ich auf jeden Fall wahnsinnig uncool und das hat lange gedauert, bis ich gemerkt habe, was Gruppenunterricht ist und dass man sich was zusammen erarbeitet und ich wollte das ja unbedingt lernen, hatte da so großen Spaß dran, aber ich habe zum Beispiel morgens dann länger geübt, weil ich einen Wettbewerb hatte, einen wichtigen oder so und dann bin ich erst um 8:45 in die Schule gekommen und habe zu dem Lehrer dann gesagt, ich habe noch die Edo-Tonleiter geübt oder irgendwas und war total froh, weil ich dachte, das ist ja Freizeit in der Schule und habe gar nicht gedacht, dass das nicht geht oder so. Das war schon, das hat länger gedauert. Ich hatte dann eine sehr extreme Pubertät, wo ich wirklich alles nachgeholt habe und dann sehr viele Freunde hatte. Aber der Anfang in der Schule war wirklich, glaube ich, für alle Beteiligten merkwürdig.
War das durch Ihre älteren Geschwister, wurde das nicht so ein bisschen aufgefangen? Weil die sind ja ganz normal zur Schule gegangen.
Ja, die haben mich auch nicht aufgeklärt. Die haben mir ganz andere Geschichten erzählt. Aber dass man in der Schule im Gruppenunterricht, wie man sich da verhält, haben sie mir, die wären gar nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Problem sein könnte, glaube ich.
Man weiß es halt so, ja. Ne? Wenn man.
Ich habe dann schon manchmal gesagt, mein großer Bruder kommt, wenn ihr so gemein zu mir seid. Der war ja auf der gleichen Schule.
Und der kam dann auch.
Der kam dann auch, ja.
Haben Sie denn je überlegt, die Geige an den Nagel zu hängen? Oder?
Ich habe witzigerweise in meiner extremen Pubertätsphase dann wahnsinnig gern Disco-Besuche gemacht und allen möglichen Quatsch. Und in der Schule geschwänzt und alles, was man so macht in dem Alter. Aber ich habe nie weniger Geige geübt und bin immer unglaublich gern zum Unterricht gegangen. Und das war für mich so eine Respektperson, auch meine späteren Lehrer, dass ich nie an der Stelle rebelliert habe. Sonst überall. Also meine Eltern hatten es nicht leicht mit mir und meine Lehrer in der Schule auch nicht. Aber.
Und wie viele Stunden am Tag üben Sie heute noch?
Kommt drauf an. Also jetzt, wenn wir ein neues Programm gerade schreiben, dann schon 7 bis 9 Stunden unterschiedlich.
Und dann abends die Konzerte.
Genau, und gibt aber auch Tage, wo 3 Stunden reichen, weil die Sehnen noch überbelastet sind und die Muskeln. Das ist immer bisher eine sehr sportive Angelegenheit. Hängt immer davon ab, welchen Fitheitsgrad man wohin braucht und wie viel man sich schonen muss und wie viel man trainieren muss.
Machen Sie auch so Krafttraining dann? Oder?
Also ich muss viel für den Rücken machen. Die Geige ist natürlich nicht gesund für den Rücken und mache Yoga und jogge und alles, wozu ich Lust habe, immer irgendwas Neues. Yoga mache ich aber eigentlich immer, weil man das überall machen kann auf der Welt.
Thank you.
Also, wir fassen zusammen, keine vergeigte Kindheit, wie sie selber sagen, kein vergeigtes Leben. Angelika Bachmann ist zu Gast im Talk auf NDR Info. Und dass auch andere Kinder diese Chance bekommen, kein vergeigtes Leben zu haben, sondern eine Chance im Leben zu bekommen, darum kümmern sie sich ja auch sehr intensiv. Sie unterstützen mehrere Projekte im Ausland, etwa in Chile oder in Kenia. Und dort arbeiten sie mit jungen Menschen, geben ihnen Zugang zu klassischer Musik und treten mit ihnen auf. Darüber sprechen wir gleich noch. Und sie haben ja mit Iris Siegfried, mit der sie auch das Quartett Salut Salon gegründet haben, die coolen Streicher ins Leben gerufen. 2004 ausgezeichnet als das innovativste musikalische Projekt Deutschlands. Was macht die coolen Streicher so innovativ?
Ich finde es ja gar nicht so innovativ. Ich finde, dass ich mir einfach die Kinder angucke und gucke, was die können. Und der eine ist halt rhythmisch begabter und der andere kann schon den dritten Finger greifen. Der andere kann nur zupfen, also nur pizzicato und auf der leeren Seite. Und ich schreibe halt jedem eine Stimme, so dass man halt nach 2 Geigenstunden, sobald man halbwegs die Geige halten kann, sofort integriert wird. Ich glaube, das hängt auch mit meiner Kindheit zusammen, dass ich ja sehr viel allein im Kämmerchen geübt habe, dass ich das so toll finde für die Kinder und Jugendlichen, dass sie sofort in einem großen Klangkörper aufwachsen und dass die Älteren sich um die Kleineren kümmern. Und das ist, glaube ich, das Innovative daran. Also, dass man nicht wie 10 Jahre alleine in seinem Kämmerchen übt. Und wenn man normalerweise Noten kauft, dann ist es ja so, dass die zweite Geige genauso schwer ist wie die erste und nur eine Terz tiefer geschrieben. Dann klingt es natürlich nicht schön, wenn man die noch nicht so weit sind, alle in die zweite Geige steckt, weil das Gesamtergebnis dann ja nicht besser wird. Und das war, glaube ich, die neue Idee, dass man den Stimmen schreibt und dass man eben aber auch da sieht, dass es nicht nur darum geht, wer kann in welcher Lage schon wie schnell spielen, sodass es wirklich Soli gibt für sehr begabte Rhythmuseffekte und für choreografische Ideen. Und die machen ja auch viel, wenn die Tangos spielen, dann bewegen die sich. Und dass die Älteren sich um die Jüngeren kümmern und Paten haben. Und dass es einfach eine Gemeinschaft gibt. Und dass man normalerweise in Orchester natürlich nicht 18-Jährige mit 5-Jährigen zusammenspielen, das ist ja auch total uncool. Aber wenn eben jeder seine Stimme ganz toll kann, ist es halt total cool und macht total Spaß und ist halt ein sehr weites Feld von den Altersgruppen her. Es ist sehr schön, finde ich.
Wie viele Kinder machen da mit und Jugendliche?
Das sind, glaube ich, im Moment so 30.
Und wenn man für jedes Kind eine eigene Stimme schreibt, wie findet man bei so vielen Kindern heraus, wo genau die Linie ist zwischen Unterforderung und Überforderung?
Also man muss die Stimme immer so schreiben, dass die denken, wenn sie die Stimme bekommen, das kann ich nie. Und dann wissen, dass sie das dann können nach ein paar Wochen und dass man dann schon gleich sagt, jetzt kannst du schon wieder die nächste Stimme, dann sagen sie, jetzt kann ich nie. Und sie müssen sich immer leicht überfordert fühlen, damit sie total motiviert sind, das zu lernen und dann total stolz sind. Also Unterforderung ist, glaube ich, das, was am wenigsten motiviert.
Sind Sie streng? Kommt da der russische Professor noch manchmal durch?
Also ich führe zumindest keine Privatgespräche mehr der Probe. Es gibt schon, glaube ich, ein paar Sachen, die, wenn ich so in der, ich lebe so in der Musik, mir macht das so einen Spaß. Da ich aber so viel Quatsch gleichzeitig mache beim Unterrichten, glaube ich, kommt das keinem streng vor. Aber wir proben schon, wir fahren aber auch immer weg ein Wochenende zusammen und dann zelten wir mit den Kindern und machen Zaubertricks beim Lagerfeuer und schwimmen und Radrennen und alles.
Holen Sie da Ihre eigene Kindheit so ein bisschen nach, oder?
Ja, ich glaube, die Kindheit ist in mir mein Leben lang. Ich glaube, das brauche ich keine Kinder für. Auch ohne Kinder habe ich genug Quatsch im Kopf. Nee, ich glaube, ich bin einfach ein wahnsinnig lebensfroher Mensch und mir macht es Spaß, Dinge zu tun, die mir gefallen.
Sie engagieren sich ja mittlerweile seit 25 Jahren in der Musikvermittlung, also mehr als Ihr halbes Leben. Was hat sich in der Zeit in Deutschland getan und wo ist noch Luft nach oben?
Ich finde, es hat sich ganz viel getan. Ich finde, dass der Musikunterricht nicht mehr so ist, dass man still sitzen muss. Das wäre ja mit den heutigen Schülern auch gar nicht mehr möglich. Und Kadenzen lernen muss, sondern dass man versucht, die Musik, die die Kinder hören, auch mit einzubeziehen. Und ich finde, es gibt sehr viele Konzerte, wo es Einführungen gibt für Jugendliche und für Kinder. Und es gibt ganz tolle Musikprojekte. Eins, das ich auch ins Leben gerufen habe, das zusammen mit dem Alexander Birken von der Otto Group, The Young Classics, da sind mittlerweile 10.000 Kinder in Hamburg mit Musik in Berührung, die sonst da keine Gelegenheit zu bekommen hätten. Das ist natürlich toll, wenn man eine Möglichkeit bekommt über die Otto Group und sowas überhaupt stemmen zu können.
Wie funktionieren die Young Classics?
Es gibt verschiedene Module. Es gibt ein sehr großes Chormodul, dass die Kinder, die oftmals an den Schulen gar keinen Musikunterricht mehr haben, weil der nicht zustande kommt, in einem Chor singen können. Und dann gibt es einen Stadtteilchor, das heißt, aus diesen Chören steht wieder ein sehr großer Chor. Dann gibt es ein Orchestermodul, da lernen Jugendliche und Kinder über das Coach-the-Coach-Prinzip, also dass man den Jugendlichen beibringt, wie man auch Jüngere unterrichtet, dass sie halt ihr Know-how weitergeben können und sehr früh dadurch in ein Juniororchester eintreten können. Es gibt ein Auto, das heißt The Young Classics Mobil, das durch Hamburg fährt, das die Kinder abholt und in den Opernfundus zum Beispiel bringt oder zu Yamaha, dass sie mal in Trompete blasen können mit den Bandmitgliedern von Jan Delay, oder es gibt die verschiedensten Veranstaltungen. Jetzt haben wir gerade in der Elbphilharmonie mit einem Konzert mit den verschiedenen Modulen die Elbphilharmonie eröffnet und bestreiten die Funkelkonzerte darin.
Kommen wir von Deutschland nach Nordkorea, denn auch dort haben Sie mit jungen Musikern gearbeitet. Letzten Sommer waren Sie da. Wie haben Sie es geschafft, die Erlaubnis zu bekommen in so einem abgeschotteten Land?
Wir haben in Südkorea Konzerte gegeben und auch Kinderprojekte unterstützt und gearbeitet in Kinderprojekten. Und ich habe irgendwie gedacht, das möchte ich gern nordkoreanischen Kindern auch ermöglichen und hatte seitdem die fixe Idee, nach Nordkorea zu fahren. Und das hat 2 Jahre gedauert, dann mit der deutschen Botschaft und dem Kulturattaché in Pyongyang versucht, eine Möglichkeit zu finden, in das Land zu kommen und arbeiten zu dürfen, weil eigentlich darf man ja nur zu den Geburtstagen der Kims oder so, aber nicht wirklich mit den Menschen in Berührung kommen, ist auf jeden Fall sehr schwierig. Und es hieß dann auch erst, ich darf zwar kommen, aber ich darf nicht mit den Kindern sprechen. Also ich darf zwar arbeiten, aber nicht sprechen. Das fand ich jetzt nicht ganz so einfach. Aber auch wenn das eine sehr nonverbale Sprache ist, die Musik, dann hieß es, ich darf gar nicht einreisen. Dann hieß es, ich darf zwar einreisen und mit den Kindern arbeiten und sprechen. Leider seien die jetzt alle in den Ferien. Und das war wirklich direkt vor meinem Abflug. Und dann habe ich gedacht, lasse ich mich auch nicht mehr beirren. Jetzt fahre ich da mal hin und gucke, wer tatsächlich in den Ferien ist. Es kann ja nicht ganz Nordkorea in den Ferien sein. Und dann war es tatsächlich so, dass ich auch dann in eine Schule durfte. Und dann haben die auch gesagt, ich soll nicht sprechen mit denen, ich soll nur, darf aber spielen. Und dann ist es, glaube ich, immer was passiert, wenn Musik erklingt, dass es einfach menschelt. Da waren alle gerührt, die Lehrer hatten großes Interesse daran, dass ich ihren Schülern helfe mit der westlichen Musik, die sie sich erarbeiten. Und die Schüler hatten 1000 Fragen. Und man hat in Nordkorea mal einen Aufpasser und einen Aufpasser, der auf den Aufpasser aufpasst. Die beiden waren auch ganz gerührt. Und dann durfte ich am Ende in 15 Schulen arbeiten und wirklich mit den Kindern und Jugendlichen sprechen. Ich habe dann mit 15-jährigen Schülern, die alle sehr, sehr gut Englisch sprechen, mich unterhalten über den Nord-Süd-Konflikt und wie das in Deutschland ist mit der Trennung, mit der ehemaligen Trennung von Westdeutschland und Ostdeutschland und wie wir das geschafft haben. Und die haben ihre Sehnsüchte formulieren können und dass sie sich fragen, was 15-jährige deutsche Mädchen machen. Und dann habe ich denen erzählt, das sieht ein bisschen anders aus. Trinken zum Teil Alkopops und das konnten sie sich alles nicht vorstellen. Und es waren wahnsinnig interessante Gespräche, weil es einfach sehr unterschiedliche Lebensentwürfe natürlich sind.
Und das ging auch ganz offen, weil das Klischee von Nordkorea, ich meine, kaum einer war je da, aber man hat ja diese ganzen Vorurteile im Kopf. Das Klischee ist ja, dass die dann wirklich gar nicht offen sprechen können.
Ja, also ich hätte sie, glaube ich, jetzt nicht befragen dürfen zu den Lagern oder zu anderen schwierigen politischen Themen. Aber über die alltäglichen Sachen und über alles, was mit der Musik verbunden ist und was sie gerne essen und fragen und überhaupt, was sie an Korea lieben und was sie für Fragen an Deutschland haben und Gedankenaustausch, das ging ganz toll.
Und was lieben Sie an Korea?
Die Kinder lieben die Natur. Die finden ihr Land das schönste Land der Welt. Ich finde, sie haben fast recht. Ist wirklich wunderschön. Und lieben die Tradition, die lieben die Instrumente. Es gibt ganz tolle koreanische Instrumente und Tänze. Und Kayakum heißt eine koreanische Harfe, die ich auch gerne lernen würde, weil es so ein wunderschöner Klang ist.
Was hat Sie denn da überrascht? Also sind diese Vorurteile wahr oder haben Sie das ganz anders erlebt?
Ich fand es so witzig, mich haben hinterher so viele gefragt, dass, wie das denn sei, wenn die so gedrillt werden würden, die Kinder. Und dann habe ich gesagt, naja, in Südkorea fand ich die jetzt nicht anders, die Kinder. Da sagt man, die sind gefördert, werden gefördert und in Nordkorea sagt man, die werden gedrillt. Ich habe natürlich nicht die Lager besucht und die möchte jetzt nicht sagen, dass die nordkoreanische Politik irgendwie etwas ist, was ich befürworte. Aber ich habe auch die Lager nicht gesehen in Amerika, in Guantanamo oder in Russland oder so. Ich glaube, das ist überall auf der Welt schwierig. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich, obwohl ich sehr, sehr viele Bücher vorher gelesen hatte und mich sehr informiert hatte und auch Freunde habe, die schon da waren, hatte ich irgendwie trotzdem ein Bild, dass da eigentlich fast alle hungern und die medizinische Versorgung ganz schwierig ist. Und ich bin ja wirklich sehr viel rumgekommen in der Welt und fand in Indien zum Beispiel das wirklich furchtbar, dass die Menschen auf der Straße sterben, wenn sie zu den Unberührbaren gehören, also nicht mehr ins Kassensystem passen. Und in Nordkorea bin durchs ganze Land gereist. Ich bin von Pyongyang bis über die chinesische Grenze gefahren. Also ich habe wirklich das gesamte Land gesehen. Da habe ich jetzt keine reiche, hochzivilisierte Gesellschaft gesehen, aber ich habe ein Bauernvolk gesehen, wie auch in China, das lebt von der eigenen Ernte und glaube nicht, dass man da siamesische Zwillinge teilt, um die am Leben, es schafft, am Leben zu lassen und dass man mit 90 noch die größten Operationen machen kann. Aber ich glaube, dass es die Grundversorgung auf jeden Fall viel besser war, als ich dachte.
Und Sie sind da mit dem Auto durch, mit dem Aufpasser und dem Aufpasser vom Aufpasser, genau. Oder?
Und mit einer Freundin, mit Stefanie Schiller zusammen, mit der ich sehr viele Kinderprojekte mache. Zusammen.
In wie vielen Ländern waren Sie denn schon durch Ihre Musik?
Ich habe das neulich mal zählen müssen, weil ich für diese Visa, Arbeitsvisa, die ich brauche, das immer zählen muss und bin jetzt bei knapp 100 angelangt.
Haben Sie da überhaupt noch Sehnsuchtsorte, wo Sie unbedingt noch mal hinwollen oder ist schon alles abgedeckt?
Ich will ja auch überall immer noch mal hin. Ich reise einfach wahnsinnig gerne. Und ich finde, dass man den Blick auf Deutschland und auf sein eigenes Leben sehr verändert, je mehr man reist. Und ich habe das Gefühl, nach jeder Reise fange ich noch mal ganz von vorne an zu denken. Und es relativiert sehr viel. Und ich war jetzt auch in Palästina und habe da gearbeitet mit den Kindern und habe in Israel Konzerte gegeben. Das fand ich auch noch mal so eine ganz besondere Zeit, wo ich auch wirklich mich, glaube ich, gut auskenne im Nahostkonflikt, aber das war eine, wenn man so arbeitet mit den Kindern und merkt, was für Fragen die sich stellen, auf die man selber dann doch nicht so gekommen wäre, das ist, ich glaube es einfach, je mehr man sieht von der Welt, desto größer wird der Blickwinkel einfach.
Und wonach entscheiden Sie, wo es das nächste Mal hingeht?
Also ganz unterschiedlich, also Nordkorea war jetzt ein wahnsinniger Wunsch von mir, Palästina auch, es gibt aber auch Länder, ich fahre jetzt nach Ghana, übermorgen. Da habe ich auf die Landkarte geguckt und kenne jemanden, der aus Ghana kommt und habe gedacht, der erzählt so schön davon, da möchte ich mal hin. Und habe kein Prinzip.
Und gibt es bei diesen ganzen Ländern irgendeine Situation oder irgendein Erlebnis, das Sie am meisten bewegt hat?
Ich glaube, die Gespräche, die ich geführt habe im Iran, darüber, da war ich ja noch jünger. Die haben mich unglaublich bewegt, weil die gefragt haben, ob das denn wirklich so sei, dass bei uns so viele alleinerziehende Mütter seien und dass die gar nicht in Gruppen leben, also in der Gemeinschaft seien, die Frauen. Und ob die Jugendlichen wirklich Alkohol trinken würden. Und das ist nicht besonders tiefschürfend, aber ich weiß noch, dass das für mich einen neuen, ganz neuen Blick gegeben hat darauf, auf meine Vorurteile, die, dass ich dachte, ich hätte eigentlich so viele Fragen an die gehabt, die durfte ich auch alle stellen. Aber dass sie sich gewundert haben, wie schlecht es uns geht, weil wir eben die Gemeinschaft so wenig pflegen in unserer Gesellschaft. Da habe ich gedacht, da kann man viel von lernen. Ich glaube, wir können eh von muslimischen Ländern ganz viel lernen.
Und in Kenia haben Sie zum Beispiel einen Workshop gemacht und den Unterricht dann über Skype fortgesetzt. Wie funktioniert das?
Also in Kenia haben wir auch Benefits-Konzerte gegeben und dann haben wir mit den Kindern gearbeitet in einem sehr, sehr, sehr schwierigen Slum in Korogocho, wirklich gefährlich. Und da gibt es wirklich weder was zu essen, noch Wasser, noch irgendwas. Und die Kriminalität ist immens. Und haben wir mit den Kindern gearbeitet und dann sollten wir dann abends wieder raus aus dem Slum. Man musste bis 17 Uhr den Slum verlassen, weil es sonst wirklich gefährlich wird, wenn es dunkel wird. Und da gibt es dann noch eine Ausgangssperre. Ab dann kann man wirklich gar nicht mehr sich bewegen. Und ich habe irgendwie gedacht, man, wir können die doch jetzt nicht da alleine lassen mit ihren 1000 Fragen, die sie haben und keinen weiteren Unterricht bekommen, weil es gibt keine Lehrer in Nairobi, also nicht ausreichend Instrumentallehrer und auf jeden Fall in dem Slum nicht genügend. beziehungsweise fast gar keine. Und dann habe ich gedacht, was kann man denn tun? Ich kann ja jetzt auch nicht hierbleiben, muss ja wieder zurück. Und dann habe ich zusammen mit Stefanie Schiller ein Konzept entwickelt, wie man die per Skype unterrichten kann. Und sie haben seit 2 Jahren jetzt jeden Samstag Skype-Unterricht. Und das ist natürlich nicht so schön wie ein haptischer Unterricht, bei dem man den Arm anfassen kann und sagen kann, hier die Schulter ein bisschen runter und also so helfen kann. Ich berühre die Kinder sehr beim Unterrichten, weil ich das Gefühl habe, dass man ein Körpergefühl, dass man gar nicht viel mehr schneller das spürt, wie man die Haltung verbessern kann, wenn man körperlich eingreift. Das geht natürlich beim Skype-Unterricht alles nicht, aber die andere Variante wäre ja, dass gar kein Unterricht stattfindet und dann ist Skype-Unterricht ein Traum. Stefanie Schiller ist heute gerade losgeflogen nach Kenia, um den Älteren beizubringen, jetzt weil die schon so gut spielen können mittlerweile, dass sie die Jüngeren unterrichten, also dass die Abhängigkeit von Deutschland immer geringer wird, dass sie immer mehr selber schaffen, sich zu unterrichten und sich zu coachen. Das ist die gleiche Idee wie bei The Young Classics, ne? Dieses Coach-to-Coach-Prinzip. Und jetzt spielen die wirklich schon fantastisch und das ist ein richtiges, das heißt The Ghetto Classics, ganz tolles Orchester, was sich da immer weiterentwickelt.
Also sie waren in über 100 Ländern und haben da in fast allen Ländern auch Kindermusikprojekte gemacht.
Manchmal lag ich auch nur am Strand.
Aber gleichzeitig gehen sie ja auch noch mit Salut Salon auf Tour, knapp 150 Konzerte im Jahr, das ganze Engagement, Ehrenamt. Sie promovieren auch noch, darüber sprechen wir später noch. Haben Sie so einen Zeitumkehrer wie bei Harry Potter, mit dem Hermine die doppelte Menge an Unterrichtsstoff hinkriegt, weil sie ihn einfach umdreht und dann nochmal so viel Zeit hat?
Ich glaube, ich mache ja nur Dinge, zu denen ich Lust habe und die mir wirklich Spaß machen. Und dann passt alles rein. Ich glaube, ich mache das ja nicht zusätzlich zu einem Beruf, den ich den ganzen Tag ausfülle und habe am Wochenende ein paar Stunden Zeit, das zu machen, was mir Spaß macht, sondern ich habe ja das große Glück, da bin ich sehr dankbar für, dass ich Tag und Nacht die ganze Woche, 7 Tage die Woche machen darf, was ich für richtig halte und was ich schön finde und was mir Spaß macht. Und für alles, was einem wichtig ist, hat man Zeit.
Die Geigerin Angelika Bachmann ist zu Gast beim Talk auf NDR Info und aktuell sind sie ja mit Salut Salon auf Tour. Nach dem Auftakt in Hamburg geht es im September dann weiter nach Frankreich, nach China, in die Türkei, unter anderem mit dem Programm Liebe. Und daraus hören wir jetzt das Lied, das sie sich ausgesucht haben, ein Lied, das sie auch selbst geschrieben haben. Wie tief kann man lieben? Das haben sie mit dem Hamburger Rapper Sammy Deluxe aufgenommen. Was bedeutet es Ihnen?
Ich hatte diesen Song, Wie tief kann man lieben, geschrieben für das neue Programm Liebe und habe Sammy gefragt, ob er nicht Lust hat, auch ein paar Strophen zu schreiben. Und das ist ein sehr spannendes, sehr inspirierendes Projekt geworden, weil wir zwei ganz unterschiedliche Geschichten erzählen aus zwei verschiedenen Perspektiven in jeweils einer anderen Sprache, mit einer ganz anderen Musik, also auch musikalisch ganz andere Sprache. Das hat mir wahnsinnigen Spaß gemacht.
Wie tief kann man lieben, ohne aufzutauchen? Wie viel Schmerz kann man tragen und trotzdem verzeihen? Wie viel kann man teilen, ohne einander zu brauchen? Wie lang kann man schweigen, ohne ruhig zu sein?
Liebe, 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 diese gottverdammte Liebe. So viel Fragen gibt es mir, das Leben keine Antwort bietet. Liebe ist ein Auf und Ab wie Trampoline. Am Anfang noch ganz solide, dann zieht sie vom Zentrum in die Randgebiete. Sagt irgendwann nichts mehr wie Pantomime. Und die ganzen Spiele, die darauf folgen, machen meist beide Seiten zu verlieren. Ich schwör, bevor ich mich noch einmal irgendwann verliebe, zieh ich die Notbremse um.
Wie tief kann man lieben? Salut Salon featuring Sammy Deluxe. Angelika Bachmann, Mitbegründerin von Salut Salon, hat das Lied geschrieben und ist bei uns zu Gast im Talk auf NDR Info. Wie tief kann man denn lieben?
Die Frage ist ja, wie tief kann man lieben, ohne aufzutauchen? Ich glaube, das muss jeder für sich selber herausbekommen. Das ist wahrscheinlich jeden Tag anders, bei jedem Menschen anders. Es gibt wahrscheinlich so viele Formen von Lieben, wie es Menschen gibt.
Und Sie haben das Lied ja auch auf der Waldbühne in Berlin mit Sammy Deluxe vorgestellt. Es ist ja schon ein Ort und ein Publikum bei einem Rap-Konzert, das sich vielleicht auch ein bisschen von Ihren üblichen Auftritten, zum Beispiel im Thalia-Theater, unterscheidet. Sind Sie da noch aufgeregter als im Theater oder im Konzerthaus?
Ja, also ich spiele schon selten mit Herbert Grönemeyer und den ganzen auf einer Bühne. Das war schon sehr besonders. Und 22.000 Leute ist auch natürlich für klassische Musiker nicht die Größe, in der wir eigentlich spielen. Das fand ich schon sehr aufregend und hat mir total Spaß gemacht. Echt cool.
Ja, vielleicht umschulen. Jetzt nochmal Popstar werden. das neue Programm Liebe, was kommt da alles drin vor?
Wir beginnen mit dem Lieber-Tango von Astor Piazzolla, mit der Freiheit, ein sehr grundlegenden Aspekt der Liebe. Und dann haben wir zum ersten Mal Stücke von Sergei Prokofjew für uns arrangiert und neu geschrieben. Romeo und Julia und ein Stück, das heißt Der Streit, da hört man richtig, wie die Argumente zwischen den Instrumenten hin und her jagen. Es gibt aber auch ein Liebesduett auf zwei singenden Sägen. Oskar verliebt sich, unsere Handpuppe, in unsere Cellistin.
Das aktuelle Programm von Silly Salon heißt Liebe, haben wir gerade auch gehört. Lieben Sie sich dann immer noch nach all den Jahren? Weil Ihre Siegfried und Sie kennen sich ja schon seit der Schule.
Genau, wir kennen uns seit 34 Jahren mittlerweile. Das ist wirklich eine lange Zeit. Und ich glaube, das ist vor allem Familie geworden über die vielen Jahre. Man kennt sich so gut und so genau und eben doch wieder überhaupt nicht, dass man sich, wenn man sich sicher ist, dass man weiß, was der andere sagt, dann doch ganz andere Ideen kommen. Ich glaube, die Beziehungen im Leben entwickeln sich ja immer weiter, wenn es schöne Beziehungen sind. Und da bin ich sehr dankbar, dass Iris und ich uns über die vielen Jahre sehr entwickelt haben und immer weiterentwickeln.
Und mit den vier Musikerinnen bei Salut Salon haben Sie auch so ein Coaching-Prinzip, habe ich gehört, dass Sie sozusagen nach jeder Probe sich nochmal zusammensetzen und Feedback geben, oder?
Genau, ja, also wir sind der festen Überzeugung, dass nichts stehen bleiben sollte, sondern dass man, wenn man sich mal nicht gehört fühlte oder fand, dass der Tonfall nicht so war, wie man sich das gewünscht hat, oder dass das nicht ausprobiert wurde, was man vorgeschlagen hat oder so, dass sich nie was anstauen sollte. Und ich bin auch fest davon überzeugt, auch in meinen anderen privaten Beziehungen, dass wenn man sich immer alles sagt, dass gar nichts passieren kann. Weil es gibt ja nichts Schlimmes, was man sich sagt. Weil ich glaube nicht daran, dass Menschen was absichtlich machen, um einen zu ärgern, sondern dass man von allem was lernen kann. Und so machen wir nach jeder Probe ein Feedback, also unterschiedliche. Es gibt zum Beispiel Wose, da schreibt man auf W für wichtig, O für offen geblieben. Also wichtig war für mich heute, offen geblieben ist für mich, störend fand ich, erfreulich fand ich. Und das schreibt jeder auf und man liest das, dauert 2 Minuten, dann liest man sich das vor. Und der Haupttrick ist, dass man nicht kommentiert, also dass man sich nicht rechtfertigt und gar nichts, sondern einfach stehen lässt. Und das haben wir sehr lange jetzt schon installiert bei uns und das finde ich ganz, ganz wichtig und ganz toll.
Und
kann ich jedem nur empfehlen.
Wie entwickeln Sie die Programme? Also alle vier gleichberechtigt?
Also jeder, der eine Idee hat, sagt sie. Und da wir alle vier sehr viele Ideen haben, sprechen wir praktisch durchgehend gleichzeitig. Und dann probieren wir aus und wir haben so eine Regel, es wird alles ausprobiert und wenn einer sagt, ach, das finde ich aber nicht so eine gute Idee, dann sagen drei im Chor, wir haben doch gesagt, wir wollen alles ausprobieren und das ist ein langer Prozess, wo wir uns um jeden Ton auseinandersetzen und einer findet, das müsste 2 Töne höher, einer sagt 2 Takte kürzer und einer sagt, das muss auf dem Ganzschluss enden, der andere unbedingt Halbschluss und dann geht es und dann probiert man das aus und arbeitet und arbeitet und arbeitet und irgendwann gibt es etwas, was wir alle vier schön finden.
Wie kamen Sie auf die Idee, ich weiß nicht, wie nennt man das jetzt, Musikkabarett oder komische Klassik? Also, dass Sie halt auch so Akrobatik, also mit einer hält die Geige und zwei andere die Bögen. Wie kamen Sie auf die Idee, das so zu mischen?
Also wir spielen ja sehr ernste Musik und spielen leidenschaftlich Tangos von Astor Piazzolla zum Beispiel. Es gibt kein Programm bei uns ohne Astor Piazzolla und das sind lange Momente im Programm, in denen einfach nur die Musik erklingt. Und ich finde, es ist wie im richtigen Leben. Es ist alles. Musik ist alles. Es ist, das Leben ist Humor und es ist, manchmal ist es Trost, manchmal ist es Leidenschaft, manchmal ist es eine heilige Stimmung. Es ist, für mich ist es gar keine Fragestellung. Also ich kann mir gar nicht vorstellen. Ich finde auch, dass Mozart ein unglaublich humorvoller Komponist war. Und die haben sich damals sehr gut amüsiert, dass man das heute so todernst spielt. War, glaube ich, nicht die Absicht, die dahinter steckte. Die haben auch Stücke gespielt und die die Menschen erheitern sollten und Stücke, die sie auf eine andere Weise berühren sollten. Und ich glaube, das ist nichts Neues.
Ja, Humor in der Musik nicht, aber ich kenne doch relativ wenige andere Quartette, wo zum Beispiel die Pianistin sich auf den Rücken legt und über Kopf spielt.
Das ist die letzte Zugabe.
Aber das kennt man halt, wenn man Salut Salon.
Ja, nee, wir haben auch schon von Mussorgsky das alte Schloss gespielt, zu viert auf einem Cello. Das ist dann ein sehr poetischer Moment, der ist gar nicht lustig, aber wir fanden das so schön, ein Bild zu kreieren, an dem wir zu viert auf dem Cello spielen. Das muss natürlich dann ganz toll klingen trotzdem, sonst funktioniert es nicht. Ich glaube, zu experimentieren macht uns total Spaß. Ob das Geräusche sind für den Tango, im Tango Nuevo bei Astor Piazzolla, oder ob es Rhythmen sind in georgischen Volkstänzen, die anders zählen als wir. Und das ist, glaube ich, eine Freude am Experimentieren in jeder Hinsicht. Und aber auch in der Hinsicht zu gucken, was kann man auf dem anderen Instrument spielen und rücklings und wer kann höher, schneller, weiter und daraus halt Quatsch machen. Diese Akrobatiknummer, die haben wir etwas verlängert nach hinten hinaus, so dass es jetzt wirklich gefährlich ist. Also ich habe es wirklich danach froh, bin, dass ich noch heil bin.
Inwiefern?
Weil ich auf den Stuhl steige, von Iris, auf dem sie sitzt, und von oben spiele. Und das, wenn sie eine falsche Bewegung macht, ich mit den hochhackigen Schuhen nicht mehr oben bin. Das ist noch so neu, dass ich jeden Abend mich wundere, dass es heil ausgeht.
Also ihre Siegfried steht da mit der Geige. Sie steigen auf den Stuhl und spielen von oben, oder?
Auf beiden Geigen.
Auf beiden Geigen.
Mit zwei Bögen. Und das alleine wäre nicht so schwierig wie das geringe Platz auf dem Stuhl, der zur Verfügung steht. Und wenn ein falscher Atem ist, dann falle ich runter.
Vor allem auch mit den hochhackigen Schuhen. Das kommt ja auch oft, wenn man so Zeitungsartikel über Salut Salon liest, vier charismatische Frauen auf der Bühne in hochhackigen Schuhen, in schicken, meist schwarzen Kleidern, dann steht da sehr oft so ein Satz wie: Salut Salon macht Klassik wieder sexy. Ist das wirklich Ihr Ziel, Klassik sexy zu machen?
Nee, ich würde das auch nie schreiben. Es stört mich auch nicht, wenn es geschrieben wird. Muss doch jeder das schön finden an unserem Programm, was er schön findet. Ich finde die Musik schön.
Wenn jemand sie schön findet, ist das auch in Ordnung, ja. Und Sie moderieren ja bei den Auftritten auch immer in der Landessprache. Wie machen Sie das zum Beispiel auf Chinesisch oder Koreanisch?
Das lernt man phonetisch auswendig. Also wir werden dann hinterher den CD-Stand immer angesprochen und dann heißt es... Dann merken die natürlich, dass wir nur die zwei Stunden sprechen konnten. Und jeder, wir moderieren ja alle vier, also wir sprechen ja nicht zwei Stunden durchgehend, sondern jeder spricht mal. Und dann haben wir die Lieder übersetzt. Das ist schon ganz schön viel zu lernen, vor allen Dingen, wenn es schwierige Sprachen sind. Also Chinesisch ist echt eine Herausforderung, muss man wirklich sagen. Und Russisch fand ich auch nicht einfach. Koreanisch sollte einfacher sein, fand ich aber genauso wie Chinesisch. Dann die ganzen romanischen Sprachen, die liegen ja natürlich viel mehr. Dann versteht man ja auch genau, was man mit welchem Wort sagt, wenn man die Wortstämme versteht und so. Aber man geht dann halt joggen und dann trifft man sich wieder mit einem chinesischen Lehrer und dann sagt er, er versteht kein Wort. Dann sagt man, das verstehe ich nicht. Ich habe das doch genau so gesagt. Dann hat man wieder irgendwie nicht richtig ausgesprochen. Und mittlerweile kennt man aber den Prozess schon, dass es länger dauert, dass die einen wirklich verstehen können. Und das ist natürlich toll, dass wir die Möglichkeit haben, so mit dem Publikum wirklich so zu kommunizieren, dass wir auch inhaltlich was sagen können. Ne?
Aber verstehen Sie dann wirklich ganz genau, was Sie sagen? Oder könnten Sie in diese Tattoo-Falle, also dass der Tätowierer, Sie denken, es ist Liebe, das Tattoo, das Sie bekommen, und er hat Ihnen am Metzger irgendwie eintätowiert. Könnten Sie da auch reintappen, dass man einfach was ganz anders ausspricht oder formuliert?
Ich glaube, davor ist ja gar keiner gefeit. Vor allen Dingen nicht bei Chinesisch, wo du auch nur ein bisschen anders betont und das dann nicht mehr Mutter, sondern Pferd heißt oder so. Das ist wirklich sehr kompliziert, aber genau das lernt man ja mit dieser Intonation. Wir als Musiker haben natürlich eine Möglichkeit, diese Melodie ziemlich schnell so mitzulernen. Und ich weiß noch genau, wie wir damals bei der Expo gespielt haben in Shanghai und damals die ganze deutsche Delegation da war und dann alle hinterher die gefragt haben, die Chinesen, also haben die jetzt, habt ihr das jetzt wirklich verstanden? Oder? Und dann waren alle total überrascht, dass die Chinesen das wirklich alles verstanden haben, was wir gesagt haben. Nein, ich glaube, das ist genauso ein Fleiß wie Geige lernen oder so. Das ist, wenn man das nur so ein bisschen lernt, kann man es natürlich nicht. Aber wenn man die paar Sätze, die man dann sagt, wirklich genau weiß, auch was jede Silbe heißt und wie man dazu gucken muss, und dann verstehen die ja noch.
Und Sie suchen dann einfach hier über Sprachschulen, koreanischen Sprachlehrer?
Meistens sind es Freunde, die auch Musik machen und die, mit denen wir zusammensetzen. Und dann sagst du einen Satz auf Deutsch und fragst, kannst du mir das irgendwie übersetzen? Und dann sagen die 10 Sätze. Dann sagst du, nee, komm, ich habe doch nur einen Satz gesagt. Weil die halt viel blumiger sprechen. Die umschreiben halt viel mehr. Und dann versucht man halt herauszufinden, weil man merkt, man kann ja jetzt nicht 47 DIN A4 Seiten auswendig lernen, weil es so schwierig ist einfach. Und dann versucht man eine Möglichkeit zu finden, wie man das kürzer sagen kann. Also, dass man irgendwie dass man es auch schaffen kann. Ne?
Und das Programm Liebe, was gibt es über Liebe noch Überraschendes zu sagen?
Liebe ist ja so ein privates und aber auch ein so allgemeines Thema, dass es dazu, glaube ich, immer alles zu sagen gibt.
Auch musikalisch.
Auch musikalisch, ja. Und von der zärtlichsten Schwärmerei bis hin zu Gefühlen von Angst und Wut und Einsamkeit ist alles in der Musik drin. Und für mich ist die einzige Möglichkeit, die Probleme der Welt anzugehen mit Versöhnung und Liebe. Und ich glaube, da das ist ein so weites Feld, dass wir wirklich große Schwierigkeiten hatten, uns auf 2 Stunden zu begrenzen und finden, dass wir sehr viele, sehr neue Sachen sagen und spielen.
Und vor allen Dingen auch kein Liebeskummer.
Nee, wir haben alle 4 keinen Liebeskummer und haben gedacht, das ist der beste Zeitpunkt, um ein Programm über die Liebe zu schreiben. Wer weiß, wie lange das anhält.
Eine sehr glückliche Hamburger Geigerin Angelika Bachmann im Talk auf NDR Info. Und neben den ganzen Auftritten und dem ehrenamtlichen Engagement promoviert Angelika Bachmann gerade auch noch im Fach Soziologie und das zu einem Thema, in dem zumindest auf den ersten Blick nicht so viel Musik drin ist. Interventionen im Jugendstrafvollzug. Worum geht es da?
Also im ersten Blick war witzigerweise Musik drin, weil wir in Santa Fu hier in Hamburg im Gefängnis gespielt haben in Fuhlsbüttel und ein Konzert gegeben haben. Und ich die Atmosphäre so beklemmend und bedrückend fand, dass ich gerne mehr wissen wollte über den Strafvollzug. Das ist sehr lange her. Und dann anfingen die Insassen zu besuchen und sie zu fragen, wie sie dort leben. Und da stellte sich ziemlich schnell heraus, dass die Unversehrtheit der Insassen, die körperliche Unversehrtheit nicht garantiert werden kann in deutschen Gefängnissen. Dass vielmehr eine so furchtbare Gewalt herrscht unter den Insassen, vor denen die Beamten, die Jungs auch nicht schützen können, weil dafür einfach viel zu wenig Geld da ist, weil es viel zu wenige sind. Und so fing ich an, Interesse daran zu bekommen, darüber zu forschen und habe dann gemerkt, dass es eine wirkliche Blackbox ist, weil im Gefängnis wenig geforscht wird, also dass man selber die Insassen befragt, was sie, also mein Thema ist Intervention im Jugendstrafvollzug, also was sie über die Intervention denken und was sie für sinnvoll hielten und wie sie sich fühlen und was sie ändern würden, ist eine richtige Forschungslücke. Und ich habe jetzt gerade mit 21 Jugendlichen, ich promoviere im Jugendstrafvollzug in Hannover-Sand, 21 Stunden Interviews geführt, also sehr viel Material zusammen und bin gerade dabei, das Ganze zu analysieren und hoffe, ein bisschen Licht in die Blackbox Strafvollzug werfen zu können mit meiner Promotion.
Und was würden die Jugendlichen ändern?
Das kann man so nicht pauschalisieren, weil jeder was anderes sagt, weil er ganz andere Bedürfnisse hat, ist ja die Frage, ob er gerade versucht, von den Drogen wegzukommen oder ob er versucht, rauszukommen oder ob er sich gerade geschützt fühlt im Knast, weil er dann zumindest sich nicht um die Wohnung kümmern muss und um einen Arbeitsplatz, weil man draußen ja sofort gelabelt ist und es sehr schwer ist, wenn man im Gefängnis war, dann einen Arbeitsplatz oder eine Wohnung zu bekommen. Und wenn man das eine nicht hat, bekommt man das andere nicht. Und andersrum ist es sehr schwierig. Aber natürlich gibt es Wahrnehmung darüber, dass Disziplinarmaßnahmen nicht so wahnsinnig sinnvoll sind und dass wertschätzender Umgang, wenn man den lernt. Also die Jungs sind ja nicht ins Gefängnis gekommen, weil sie böse Menschen sind, sondern weil sie Möglichkeiten gesellschaftlich nicht bekommen haben. Und wenn sie im Gefängnis nicht die Möglichkeit bekommen, sich, wie soll man das sagen, also miteinander umgehen zu lernen und zu sehen, dass es andere Alternativen für sie gibt, wenn man ihnen keine Möglichkeiten gibt, dann nennt sich das Drehtür. Das heißt, sie werden entlassen und werden 3 Tage später oder spätestens 1 Monat später wieder eingeschlossen, weil sie natürlich dann erstmal versuchen, nichts anzustellen und dann haben sie aber keine Wohnung und keinen Job und dann kommen die alten Freunde wieder und dann dauert das natürlich nicht lange. Ne? Das ist, glaube ich, schon, finde ich, die Aufgabe unserer Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass diese Menschen integriert werden können wieder in die Gesellschaft. Und es wird ja auch nicht besser dadurch, dass man dort schlimme Dinge mit ihnen tut und sie rauskommen und die natürlich dann nicht besser werden. So.
Halten Sie Kontakt? Also haben Sie noch Freunde, die Sie kennengelernt haben im Gefängnis, oder?
Ja, ich habe einen sehr engen Freund, der 25 Jahre gesessen hat, der mittlerweile raus ist, mit dem ich im Gefängnis richtig eng befreundet war schon. Dem es blendend geht, der jetzt Yoga im Knast macht für die Insassen in die Gefängnisse, in die er reinkommt. Das ist auch alles nicht so einfach, aber.
Und machen Sie auch Musikprojekte im Knast?
Wir spielen, da wo ich promoviere, nicht, aber wir spielen im Gefängnis Benefizkonzerte, wie im, eh und je, immer wenn wir Zeit haben.
Und können Sie sich dann vorstellen, in dem Bereich weiter zu forschen und zu arbeiten, oder bleibt die Musik Ihr Hauptberuf?
Ist Beruf so definiert, dass das ist, was man, womit man was verdient, oder Berufung, wozu man Lust hat? Insofern sehe ich irgendwie alles als meinen Beruf. Ich bekomme für meine Genia-Projekte ja auch kein Geld und fühle mich berufen, das zu tun. Ich glaube, ich stehe morgens auf und tue das, was ich für sinnvoll erachte. Und da gibt es Dinge, mit denen ich mir dann meine Miete finanzieren kann, und andere Dinge, mit denen ich mir die nicht finanzieren kann, muss ich auch nicht, weil ich eben auch so Geld verdiene mit einigen Dingen von denen, die ich tue. Aber ich würde jetzt nie forschen im Strafvollzug, weil ich dann da einen Job haben wollte, sondern ich glaube, mir geht es immer nur um die Inhalte. Aber ich finde sowieso erstaunlich, dass man überhaupt Geld verdienen kann mit etwas, was einem so einen Spaß macht. Das denke ich jeden Morgen, wenn ich aufwache, denke ich, wie ich da eigentlich reingeraten bin, dass ich das Glück habe, dass ich das, was ich in meiner Freizeit machen würde, hauptberuflich machen darf.
Sie haben ja Ihr Quartett Salut Salon mit Iris Siegfried vor mehr als 15 Jahren gegründet, und davor haben Sie auch schon in der Schule zusammengespielt. Wie wird es weitergehen? Wollen Sie auch noch mit 70 zusammen auf der Bühne stehen?
Ja, dann wird das Programm heißen Vier Engel für ein Halleluja.
Das ist alles schon in Planung.
Genau, das haben wir immer gesagt. Mit 70 heißt es so, wie es mit 80 heißt, weiß ich noch nicht, aber vielleicht spielen wir mit 90 noch. Also solange es Spaß macht. Es macht mir zurzeit so viel Spaß, dass ich mir das sehr lange noch vorstellen kann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.